ARD Sounds.
Hallo, herzlich willkommen, Monika Fuchs.
Danke für die Einladung und ich sage auch herzlich willkommen.
Genau, weil ich durfte nämlich zu dir. Wir duzen uns, du hast gleich mich begrüßt.
Ich duze alle, gnadenlos.
Wunderbar, dann frage ich dich gleich als erstes, welches Essen macht dich glücklich?
Oh, das darfst du mich nicht fragen. Essen. Einfach nur Essen.
Egal welches.
Egal welches.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Anja Scheifinger trifft
Monika Fuchs, YouTube-Köchin mit 80.
Du bist heute 88 und kochst seit 8 Jahren auf YouTube. Wie kam es überhaupt zu der Idee?
Mein Sohn Martin hat immer gesagt, Mama, du musst ein Kochbuch schreiben. Ich habe gesagt, ich bin doch nicht blöd. Geh in die nächste Buchhandlung, guck, was da zum Ausverkauf liegt. Die tollsten Köche mit ihren Kochbüchern zum Schleuderpreis. Mache ich nicht. Habe ich immer geweigert. Und dann hat er gesagt, dann mach wenigstens mit mir zusammen einen YouTube-Kanal. Er will nämlich, also sein Bestreben war, dass die Rezepte, meine Rezepte, aufgehoben wurden, irgendwo festgehalten wurden.
Und so gibt es jetzt ganz viele Videos. Ich glaube, es gibt über 250 Videos mittlerweile. Ja. Und unter deinem Monika Fuchs kocht, kann man das gucken. Du machst zum Beispiel auch Hafermilch selber, konnte man gucken auf einem Video. Deinem Sohn Martin ist es nebendran schlecht geworden, der dir immer so ein bisschen zur Hand geht. Du machst aber auch so spannende Dinge wie Grünkohlsalat. Was ist denn bis heute das Video, wo du sagst, daran hängst du am meisten?
Das kann ich nicht so sagen. Es hat sich ja auch sehr weiterentwickelt. Also ich weiß, ich habe angefangen mit, wie mache ich Rotkohl? Richtig so von Anfang an. So wie Oma, so richtig wie früher.
Du bist ja auch eine Oma.
Richtig, ich mache Sauerkraut oder wie mache ich so, bis hin zu ganz modernen Dingen über, wie mache ich meine eigene Mayonnaise und zwar ohne Ei und ohne Öl. Und es gibt lauter so Tricks, die verrate ich da manchmal. Es hat eine Entwicklung stattgefunden zu leichterem Essen. Hängt aber auch mit mir selber zusammen, weil ich als älter werdende Person gerne immer leichter esse. Insofern hat sich das alles so natürlich ergeben. Also nicht mehr der herrliche Schweinekrustenbraten würde ich heute nicht mehr machen. Aber ich würde aus Avocado irgendwas machen.
In Italien wird man immer begrüßt mit der Frage, hai già mangiato, hast du schon gegessen? Begrüßt du deine Gäste auch so?
Ich sage, hast du Hunger?
Was ungefähr aufs Gleiche rauskommt?
So ist ganz Gleiche. Ist genau das Gleiche in Grün.
Und du hast mir auch schon was kredenzt, ohne dass ich es wusste. Ich bin reingekommen und mit einem Brot begrüßt worden, mit einer herrlichen von dir selber gemachten Zitronenbutter. Gibt es da eigentlich ein Geheimrezept, das du verraten kannst?
Das ist doch nicht geheim. Das ist Butter mit Zitronenabrieb und Zitrone und Knoblauch und noch ein bisschen Estragon meinetwegen und einen kleinen Schuss Olivenöl, damit die Butter geschmeidiger ist. Und das ist es. Aber ich arbeite ja immer mit dem, was ich habe. Also hätte ich jetzt keine Zitrone im Haus, dann würde ich eine Orange nehmen oder irgendwas. Ich lasse mir das so einfallen.
Also das schmeckt sehr gut, was du dir so einfallen lässt. Wir haben also jetzt volle Bäuche und können direkt weitermachen mit unserer Stunde.
Könnten wir das Ganze im Liegen machen, bitte? Wir haben uns nämlich den Antipasti-Teller hier quer geschlagen, ne?
Absolut. Also knurren wird unser Magen heute jedenfalls nicht. Du hast eigentlich ja erst mit 60 so eine Karriere als Köchin begonnen. Ja. Und angefangen hat alles mit einem bestimmten Geruch von Scampi. Kannst du das mal erzählen?
Da war ich noch Redakteurin, Festanstellung, war in diesem Büro und draußen scheint die Sonne. Und ich sitze in diesem Büro und es riecht plötzlich so herrlich. Dann bin ich runtergegangen auf die Straße und dachte, oh, vielleicht haben wir hier einen neuen Imbiss oder ein neues Restaurant oder irgendwas. Und dann stand da ein Wagen, heute würde man sagen ein Foodtruck. Und das war der zweite Foodtruck Hamburgs. Und da habe ich reingeguckt in diesen Foodtruck. Und das war meine heißgeliebte Edda. Und da stand sie drin und briet riesen Scampis, Garnelen mit Knoblauch. Und ich habe zu ihr gesagt, das würde ich gerne machen, viel lieber als im Büro sitzen und Geschichten erfinden. Die hat mich natürlich nur angeguckt und hat gesagt, die in so einem Wagen wie hier arbeiten? Lange rote Fingernägel, Schmuck, schicker Anzug. Aber ein Jahr später war sie so in Not, da hat sie mich dann gerufen und dann bin ich, 6 Jahre habe ich bei ihr gelernt.
Das heißt, ist es auch so ein bisschen typisch du, ich setze mir was in den Kopf und ich mach's dann auch, ich fackel da nicht so lange?
Ich merke, wenn ich Veränderung brauche, das merke ich. Ich sage dann immer, es kribbelt mir vorne in den Fingern, so in den Fingerspitzen, so. Dann kriegst du nervöse Finger. Und ich muss, wenn ich etwas gut kann oder meine gut zu können, wollen wir lieber so formulieren, dann habe ich da keine Lust mehr zu. Also wenn er nicht noch so Potenzial ist, dass ich ganz doll was lernen muss oder kann, dann interessiert mich das nicht mehr.
Wir sitzen in deiner Küche, in der die meisten deiner Videos entstanden sind. Die hat zitronengelbe Wände, viele, viele Fotos an den Wänden. Was würdest du sagen, ist das Herzstück in deiner Küche, außer du selber natürlich?
Ich selber sehe mich nicht so, aber das Foto meines verstorbenen Mannes, des großen internationalen Gastronomen, und der hat ja diese ganze Wand mit seinen Memory-Bildern, hat er aufgehängt, nicht ich.
Aber es sind schon auch viele Stationen, in denen du ihn begleitet hast. Wir werden auf jeden Fall noch darüber auch sprechen. Das sind spannende Jahre in deinem Leben. Hättest du je gedacht, du würdest als Köchin mal berühmt werden?
Nein, ich hätte überhaupt nicht gedacht, ich werde berühmt. Ich fand mich schon toll, dass ich diese 4 Kinder hatte und dann habe ich ja noch Pflegekinder dazu genommen und ich dachte, so ist mein Leben. Eigentlich wollte ich Schriftstellerin werden, aber mir fehlte noch das Berühmtsein, ne? Das habe ich nicht hingekriegt.
Geschrieben hast du aber, auch darüber wird zu sprechen sein. Erkennt man dich hier in Hamburg auf der Straße?
Ja, ich kann keinen Schritt gehen. Hat einen großen Nachteil. Früher konnte ich im Schlafanzug mit Hängerhaaren schnell mal rüberlaufen auf den Isemarkt. Ich habe hier den längsten Markt Europas vor der Nase. Ich wohne an diesem Markt. Und da konnte ich schnell mal rauslaufen und hallo, gib mir mal 3 Zwiebeln, schnell, ich zahle nachher und so. Heute muss ich mich zurecht machen, um rauszugehen, weil ich werde immer zu angesprochen. Sie sind doch sicher, Frau Fuchs. Sogar nachts auf dem Friedhof, wenn es schon ganz dunkel wird, stehe ich da und betrachte eine Skulptur und dann macht es raschel, raschel, raschel und 2 Frauen steigen aus den Büschen. Sie sind doch sicherlich, Frau Fuchs, haben wir recht?
Du warst ja auch in Kochsendungen, hast mit Tim Melzer gekocht, hast mit Steffen Hensler gekocht. Haben die eigentlich auch von dir gelernt und nicht nur du von denen?
Ach was, da ist man doch nur eine Laus. Also in Tims Kitchen Impossible, das ist, ich habe nach jeder Kitchen Impossible Sendung geheult, aber das war nicht Freude und das war auch nicht Kummer, das war pure Erschöpfung, Freunde. Ich war fertig mit der Welt, das, was ich da machen sollte, das konnte ich gar nicht. Aber das Ergebnis und die Dramaturgie, wir lieben uns herzlich und wir wissen beide, das ist Theater. Das war eine Aufführung.
Ist denn vor der Kamera dann auch schon was schiefgelaufen?
Naja, diese Aufgaben, die ich bei Kitchen Impossible hatte, die waren ja technisch überhaupt nicht machbar für mich. Alles war schief. Ich habe mir einfach was anfallen lassen, was Eigenes. Das sah aus wie das, was ich nachbauen sollte, aber das war ganz was anderes.
Hauptsache, es hat geschmeckt.
Ich habe es nicht gegessen.
Was würdest du sagen, fällt mit 88 schwieriger am Herd als vielleicht mit 58?
Also es ist leider so, ich meine, ich bin ja, sag ich mal über mich selber, ja, ich bin ja noch irgendwie gut drauf, ne? Aber du kannst nicht mehr so arbeiten wie als 50-Jährige. Du hast die Kräfte nicht mehr. Ich habe früher mit 60 habe ich angefangen, Catering zu machen. Und zwar für Werbung, ne? Da bin ich durch die Studios getürmt, rechts und links eine volle Cola-Kiste in der Hand und im Laufschritt. Heute will ich nie eine Cola-Kiste bis zu Hause. Die Kräfte lassen wahnsinnig nach. Aber sonst so der Spaß am Herd und dieses Kreative und nein, da lässt nichts nach. Gar nicht.
1:1 der Talk auf Bayern 2 mit Monika Fuchs, der Köchin, die aber die ersten 60 Jahre ihres Lebens überhaupt nicht Köchin war. Und ich würde mal ganz an den Anfang deines Lebens, du duzt die Menschen gerne, deshalb duzen auch wir uns. Ich würde gerne ganz an den Anfang gehen. Eine Kindheit, kann man das so sagen, im Bombenhagel in Hannover?
Naja, sagen wir mal so, Hagel habe ich nicht mitgekriegt, aber einige Bombenangriffe, also wir hatten in gewisser Weise noch Glück. Aber das habe ich mitgekriegt. Aber im Keller schlafen, so jede 2., 3. Nacht im Keller schlafen, in diesen Obstträger, wo sonst das Eingemachte steht, das habe ich in Erinnerung. Aber keine Angst und keine Hunger war normal. In Trümmern spielen war verboten, haben wir aber trotzdem gemacht. Als Kind nimmt man das alles so hin und hinterfragt das nicht und versteht es ja auch gar nicht. Und das war für uns heile Welt.
Naja, 1938 geboren, du kanntest die ersten Jahre ja nicht anders als Krieg. Du schreibst in deinem Buch den Faden halten von einer altrosa Steppdecke aus Seide, die eine große Rolle für dich als Kind gespielt hat. Was war denn das für eine Decke?
Das war eine, was man damals hatte, das nannte man eine Steppdecke. Und wenn ein junges Paar heiratete, dann kriegten die meistens von den Schwiegereltern oder von den Eltern eine Doppeldecke, eine Steppdecke. Und das war mit Daunenfedern gefüllt. Die wurde eingeschlagen in einen Überschlaglaken. Das Wort kennt man gar nicht mehr, ne? Und dieses Überschlaglaken war dann auch noch mit Spitze und allem drum. Und also, und das hatte man meistens sein Leben lang, diese Steppdecke. Und für uns Kinder war das so, der Vater war ja im Krieg. Und wir Kinder haben uns immer unter dieser Steppdecke versteckt, wenn es draußen so ein bisschen kriegsmäßig unruhig wurde. Und dann drin im Bett lag meine Mutter und aß Pralinen. Praletten hießen die.
Eine strenge Mama hattest du, ne?
Ja, ja. Ja, die glaubte an englische Fairness und die glaubte an tapfer sein und die glaubte an in jeder Lebenslage Contenance. Das war wichtiger als alles, was ich heutzutage predige. Das war, Contenance war einfach immer so gleichbleibend, zurückhaltend, höflich, ungerührt zu bleiben. Das war ein Muss.
Du hast deine Eltern zur guten Nacht die Hand gestüttelt, ja, statt einen Gute-Nacht-Kuss.
Ich war nicht das einzige deutsche Kind, das das gemacht hat.
Aber gesiezt habt ihr euch nicht?
Nein, das ist die Generation, zwei Generationen davor.
Kann man sagen, wenig Zuneigung dafür, viel gute Manieren, die man haben musste?
Du kannst nicht wirklich sagen, wenig Zuneigung, weil das war damals so die Zeit. So wurde das deutsche Kind damals erzogen. Und die Mütter hatten alle ein Erziehungsbücher, was meine Mutter mir dann später weitergereicht hat, nach welchem System sie uns erzogen hat. Frag dich mal, von wem die beeinflusst waren, diese Bücher, ne? Das Kind musste sich entschuldigen, durfte sich aber nie erklären. Das sind so Prinzipien, ne? Zimmerarrest. Das waren alles vorgeschlagene Strafmittel. Also sie hat nur so gehandelt wie alle Mütter.
Ich fand es total schön vorhin, als ich hier zu dieser Küche reingekommen bin. Du hast schon kleine Sächelchen gedeckt, die wir dann gegessen haben, bevor wir hier das Gespräch angefangen haben. Dann war dir aber auch ganz wichtig, eine Kerze anzuzünden und es gab Stoffservietten. Mein Schwiegervater hätte dich geliebt dafür. Ist das wichtig? War das auch das, wo dich dein Elternhaus hin erzogen hat, dass da auf jeden Fall eine Kerze brennt und dass da Stoffservietten sind?
Es ist immer leicht zu kritisieren. Ich habe wahnsinnig viel gelernt in meinem Elternhaus. Guten Geschmack, gutes Benehmen. Die ganzen Essbenimmregeln, die ganzen No-Nos, die es gibt, die ganzen Dinge, die man nicht sagt, weil es beleidigend ist. Ich habe da irrsinnig viel gelernt. Es war nur einfach, was mir gefehlt hat, war eine gewisse Wärme. Also Wärme gab es nicht. Es war immer sehr kühl und distanziert. Aber alles andere, was ja auch dir Selbstsicherheit gibt in deinem eigenen Leben, ne? Wie ich zu meinen Kindern sage, ich mir, ihr müsst das alles von mir lernen, wie man einen Fisch filetiert, wie man ein Fisch ist. Denn euer Boss, der euch anstellt, der geht mal für euch essen und der bestellt euch eine Forelle blau und die isst ihr mal. Das habe ich alles in meiner Kindheit gelernt. Und ich habe gelernt, was guter Geschmack ist.
Musstest du aufessen?
Natürlich. Und wie? Ich musste aufessen und ich wollte nicht aufessen und ich habe das hier in der Backe behalten. Und ich weiß, wie das schmeckt. Das wird ganz schön sauer.
Und Fleisch wird immer größer, je länger man es kaut.
Ja, fürchterlich.
Du hast am liebsten unterm Tisch gegessen. Warum dort?
Weil ich so schüchtern war. Ich war wahnsinnig schüchtern. Mich musste man nur angucken und ich bin gestorben. Es ist mir mal erklärt worden von meiner Mutter, da hat sie sogar mal was Emotionales gesagt. In dem Jahr, als sie mit mir schwanger war, ist ihr heißgeliebter Vater gestorben und sie sagt, sie hätte das ganze Jahr durch geweint. Schwanger ist sie mit Weinen gewesen und nach der Geburt ist sie mit Weinen gewesen und sie meinte, diese übergroße Schüchternheit, die ich hatte, käme daher. Who knows, wer weiß, ich habe keine Ahnung. Ich bin es auf jeden Fall nicht mehr.
Oder? Also ich kann nicht so viel Schüchternheit bei dir erkennen.
Nein, nicht mehr, überhaupt nicht.
Wann hat diese Liebe zum Kochen bei dir angefangen? Wir haben ja schon gehört, mit 60 wurde es dann professionell. Aber hast du als Kind schon jemanden über die Schulter geguckt beim Kochen?
Ich muss jetzt mal mit der Wahrheit sprechen, aber das hört sich sehr angeberisch an. Das war eine große Jugendstilvilla mit 11 Schlafzimmern. Das weiß ich noch genau, weil meine Mutter das in ihrem Tagebuch verfasst hat. Die liebe Johanna hat heute alle 11 Schlafzimmer geputzt. Johanna war das Zimmermädchen. Da wurde gekocht, da gab es einen Chauffeur. Wir Kinder durften nicht in die Küche, mit Grund. Wir waren 5 Kinder. Die Sauerei hätte auch die Küche nicht wegmachen wollen. Also insofern, und meine Mutter kochte überhaupt nicht, konnte gar nicht. Und mein Vater machte sonntags den Braten im Bademantel und in den schönsten Sandalen, die ich je gesehen habe in meinem Leben. Der kam dann immer runter und begoss diesen Braten. Und das war das Einzige, was ich so mitkriegte an Kochen.
Der Papa war ja in der Zuckerindustrie, gell?
Ja, der war Ingenieur und war der Zuckerindustrie zugeteilt. Dann geht viel kaputt in diesen Kesselhäusern, so heißen die, wo dieser Zucker hergestellt wird. Und das müssen Ingenieure dann wieder halt machen, ne? Und davon konntest du gut leben.
Du hattest schon ganz früh so dieses Fernweh in dir. Wie hat denn sich das geäußert?
Diese Familie, in die ich hineingeboren wurde, 5 Kinder, ne? Die war sehr hochmütig. Das hätten sie über sich selber nie gesagt. Das habe ich aber als Kind schon gespürt, dass diese Familie hochmütig ist. Und wenn ich etwas hasse, ist es Hochmut. Meine Mutter ist nie in einen Laden gegangen, um selber einzukaufen. Da ging das Hausmädchen hin, Köchin, Hausmädchen, was auch immer. Wir durften nicht mit dem Personal reden, aber natürlich trotzdem. Wer hat mich aufgeklärt? Wer hat mir Kitschromane zu lesen gegeben? Natürlich das Hauspersonal. Wir durften dies und das und jenes nicht. Wir durften nicht mit solchen Leuten und nicht mit solchen Leuten. Und ich habe mich immer schon ganz früh gefragt, warum eigentlich? Warum sind wir was Besseres? Und da wollte ich weg. Das war mir alles zu kalt.
Du hast dann erstmal eine Schneiderlehre angefangen. Die Welt der Mode hat sich für dich aufgetan und bist dann in eine Benimmschule, um Mannequin zu lernen. Mannequin ist doch ein bisschen wie, heute ist es ein Model, oder?
Mannequin hieß das früher, heute heißt es Model, ist genau das Gleiche. Ich war so schüchtern und ich war immer noch schüchtern. Und eine Schneiderlehre habe ich nur gemacht, weil in der Schule habe ich super versagt. Schüchternheit. Ich war so schüchtern, wenn ich an die Tafel hätte gehen müssen, ich wäre gestorben. Vor Schüchternheit. Und dann ist mal jemand gekommen und hat auf meine Eltern eingeredet und hat gesagt, ihr müsst da mal was machen, dass sie aus der Schüchternheit rauskommt. Die ist jetzt 15 Jahre oder 16 Jahre oder was immer. Schickt die mal in eine Modelschule. Da lernt sie gerade gehen und Selbstbewusstsein und so weiter. Und dann habe ich ein halbes Jahr, durfte ich diese Modelschule durchmachen mit Prüfung. Und dann war ich Model.
Und nicht mehr schüchtern?
Nein, ich konnte es vertuschen. Ich war noch schüchtern. Ich bin es auch heute noch. Aber ich kann es so verdecken, dass es niemand merkt.
Das Fernweh wurde stärker und stärker. Du hast gespart auf eine Überfahrt nach Amerika. Das hat damals 800 Mark gekostet. Ja. Du wolltest in dieses Land, aus dem die Care-Pakete kamen.
Da kamen die Heftromane, die übrigens unser Personal las. Die saßen immer beim Essen auf so einem Hocker, da hatten sie ein Küchenhandtuch drauf liegen. Die mussten in der Küche essen und dann hatten sie also da so ein Küchenhandtuch. Und unter diesem Küchenhandtuch lag immer so ein Kids-Roman, ne? Und die haben sie mir dann heimlich zugeschleust. Und die blauen Berge wurden dann beschrieben in Amerika. Und ich wollte dahin, wo die blauen Berge sind. Voller Träumerei, dann wo die Care-Pakete herkommen. Und das habe ich auch geschafft.
1956 wurde es eigentlich für eine 18-Jährige ja alles andere als selbstverständlich ist, alleine nach Amerika zu fahren.
Damals, heutzutage ja nicht mehr. Damals war das völlig unmöglich. Und da kam auch Radio Niedersachsen, macht mit mir ein Interview, weil das war so wahnsinnig ungewöhnlich, dass da ein großer Artikel in der Zeitung stand und im Radio das vermeldet wurde. Das machte keiner.
Du aber schon?
Ja.
Und das Ende dieser Reise ist zugleich der Anfang deiner ersten Liebe. Davon erzählst du gleich nach Musik aus den USA. Und zwar eine Musik, die, glaube ich, ein bisschen dein Fernweh ausdrückt und Wunschmusik ist von dir. Beirut.
Wenn der mit seiner Blechmusik, oh nein, geht mir das Herz auf. Wunderbar.
Tuanaki Atoll.
Bei Anja Scheifinger auf Bayern 2 und in ARD Sounds.
Monika Fuchs, von Geburt an Fernweh.
Ja, das Fernweh ist eigentlich so die Überschrift über das ganze Leben von dir, kann man, glaube ich, sagen. Was hast du in diesem ersten Jahr fern von daheim erlebt?
Ich habe erlebt, dass das Fremde, was ich dort erlebt habe, mich nicht erschreckt hat, nicht gestört hat. Mich hat es irrsinnig angezogen. Und ich habe gemerkt, dass ich da sehr gut mit umgehen kann. Ich bin einmal quer übers Land gereist, habe mich durchgejobbt über das ganze Land, habe mit den unglaublich verschiedensten Leuten gelebt und ich habe alles gut immer hingekriegt. Da wusste ich, ich bin die Frau fürs Ausland, ich gehöre ins Ausland. Ich bin nicht meckerig, ich kritisiere nicht, ich vermisse nichts. Ich genieße, was ich da sehe.
Du bist mit dem Schiff trotzdem nach dem Jahr wieder zurück nach Deutschland in der Holzklasse. Und bist aber immer wieder heimlich in die erste Klasse. Warum?
Ich stand hinter dem Zaun und guckte durch den Zaun in die erste Klasse, würde jeder machen, der unten den billigsten Platz im ganzen Schiff hat. Ich musste nach 11 Monaten Amerika verlassen, weil ich beim Arbeiten erwischt wurde. Ich hatte ja ein Studentenvisum und wurde ich deportiert. Und dann habe ich immer sehnsuchtsvoll in die erste Klasse geguckt und dann guckte mich so ein Mann immer sehnsuchtsvoll an. Das wurde mein erster Ehemann.
Du bist deswegen auch wieder zurück in die USA, um mit ihm zu leben.
Ja.
Der erste Sohn ist geboren, Martin.
Ja.
Dein Mann aber hat sich, kann man das so sagen, eigentlich als Sadist entpuppt? Du musstest auf dem Fuß, nein?
Nein, so kann man das nicht sagen.
Du musstest auf dem Fußboden schlafen?
Die ersten 3 Jahre waren die schönsten, allerschönsten Jahre überhaupt. Wirklich, weil der Mann war genial, wir passten super zusammen. Und nach 3 Jahren kriegte er seinen ersten Anfall. Und dieser Anfall wiederholte sich ein paar Monate später, dann nochmal und dann nochmal.
Du meinst mit Anfall, er ist aggressiv geworden?
Ja, er hat einen Wutanfall gekriegt, einen überdimensional großen Wutanfall, wegen gar nichts. Und dann hat sich das zu einer Krankheit entwickelt, das ist eine Krankheit, er war manisch-depressiv. Und es wurde immer schwieriger, bis ich ihn verlassen musste.
Ja, einfach weil er auch gewalttätig wurde, man muss es schon eigentlich so sagen.
Er wurde dann gewalttätig, aber das will ich nicht ausbreiten. Nein. Das ist ein Mensch, den ich so geliebt habe und der mir im Traum immer noch erscheint heutzutage, aber im gesunden Zustand. Und das andere, er hat das ja nicht gewollt. Er hatte eine Krankheit. Es war schlimm.
Du bist mit deinem Sohn geflohen zurück nach Deutschland. Und wie so oft im Leben, glaube ich, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Und du hast angefangen in Hannover in einem Hotel. Und es zieht dich immer wieder da schon eigentlich in die Küche.
Damals wusste ich noch gar nicht, wie Küche geschrieben wird. Ich hatte in Amerika für meinen Mann und mein Kind und so gekocht, aber so ein bisschen Hausfrauengepitcher, ne? Ich hatte überhaupt keinen Blick in irgendeine Küche, gar nichts.
Aber du hattest einen Blick für den Küchenchef.
Ich hatte einen Blick für diesen großen Küchenchef. Den fand ich göttlich aussehend in diesem Schneeweiß, was der anhatte. Der war 2 Meter groß und war immer schlecht gelaunt. Später hat er mir erklärt, ich bin so geboren. Wenn ich normal gucke, dann sehe ich immer so aus, ich kann doch nichts dazu.
Aber es gibt so Menschen, ne? Man sagt ja, dieser Nullblick, die, wenn sie an nichts denken, einfach streng ausschauen.
Der hatte ein ganz beleidigtes Gesicht. Angsteinflößend eigentlich, ne? Aber den fand ich toll.
Und der ist vor allem jemand, der zu deinem Fernweh gepasst hat wie die Faust aufs Auge.
Ja. Wir haben geheiratet und er hat gleich eine Woche nach unserer Hochzeit ist er abgedüst nach Cornell University und hat dann ein Kurzstudium erledigt in Amerika. Und dann ist er zurückgekommen, da war ich dann schon kräftig schwanger. Hat er gesagt, pack mal alles zusammen, wir wandern aus nach Neuseeland. Das hat er überhaupt nicht mit mir diskutiert. Er wusste genau, ich bin die Frau fürs Ausland. Ich fühle mich sackwohl im Ausland. So war es auch. Habe ich also alles schön eingepackt und wir sind nach Neuseeland ausgewandert.
Ihr wart auch auf den Philippinen, ihr wart in Indien. Also er ist jemand, der überall auf der Welt sozusagen Hotels eröffnet hat. Das war der Grund, dass ihr in so viele Länder gehen konntet.
Ja, er zog immer, ist er jetzt gestorben. Er baute amerikanische Hotels unermesslicher Größe hoch, die wir in Deutschland gar nicht haben, in Europa auch nur wenig. Indien, Korea, Saudi-Arabien, die haben diese mordsmäßigen Hotels. Und da war er Spezialist und deswegen war er eben immer im Ausland.
Könnte man sagen, hast du da schon, noch nicht Köchin seiend, aber doch schon so die Geschmäcker auch in dich aufgenommen, auch aus diesen ganzen Ländern?
Mein Mann behauptet immer, der hatte manchmal so pragmatische, komische Aussagen, die sich aber manifestiert haben. Er sagt, er hätte sich in mich verliebt, weil ich alles gegessen habe und so mit so Genuss. Der hat mir ja Sachen beigebracht, die ich noch nie gegessen habe. Da war ich neugierig und das fand ich spannend. Und da habe ich auch gerne mit ihm drüber geredet. Und das hat er natürlich genossen. Der konnte in jedem Land mit mir zu den unmöglichsten Sachen mich dazu bringen, dass ich das esse. Außer Qualle, da habe ich mich geweigert. Aber Schlange und all so Sachen, das habe ich alles gegessen.
Diese Ehe sollte trotzdem auch nicht von Dauer sein. Und eigentlich ist schuld dran der Schwarzwald. Ihr seid zurück. Er sollte den Gasthof der Eltern, der Familie übernehmen. Und dann kann man so sagen, war das so ein Kipppunkt ein bisschen in eurer Ehe?
Es war nur der Schwarzwald. Uns wurde gesagt, ihr kommt jetzt nach Hause aus dem Ausland. Schluss mit lustig, wir hatten schon die 4 Kinder. Ihr übernehmt jetzt hier den Gasthof. Schwiegermutter, ne? Schwiegervater hatte nichts zu sagen. Und ich habe geschrien, nein, nein, ich will nicht, will nicht, will nicht, will nicht. Und mein Mann hat gesagt, doch. Der hatte so eine ganz eigenartige, starke Bindung zu Mama, ne? Und diesem heimatlichen Gasthof. Und dann sind wir dahin und das war das Ende. Das war das Ende.
Kann man sagen, es war das Ende, weil er sich einfach auch ein bisschen, er war dann ein anderer Mensch einfach im Schwarzwald?
Er wurde wieder so ein Schwarzwälder, so ein Büble, so Mama. So, er war nicht mehr mein Mann, er war nicht mehr dieser Entscheider von großen Dingen, der hatte einen Küchenchef über sich und stand jetzt wieder in der Küche. Das hatte der jahrelang nicht gemacht, Jahre nicht. Da musste sich erstmal wieder eine Kochuniform anschaffen. Das war alles ein Ding der Unmöglichkeit. Ich musste da auch mitarbeiten. Frauen müssen in solchen Betrieben immer mitarbeiten. Und ich sollte dann immer hier die Getränke ausschicken. Das war alles nicht meine Abteilung.
Ihr wart beide einfach nicht glücklich und dadurch konnte die Ehe auch nicht überleben. Du hast dich in einen dritten Mann verliebt, der Spiegeljournalist war. Bist mit dem nach Hamburg, jetzt schließt sich wieder ein Kreis, warum wir hier in Hamburg in deiner Küche sitzen.
Es war so, dass ich einen Dauergast hatte. Dieser Dauergast, der kam immer, der kam mehrfach im Jahr. Und der erlebte diese ganzen Dramen immer mit, wenn also mein Mann kam und es gab wieder Zoff und Krach. Und er sah, dass ich total unglücklich war und irgendwann mal habe ich ihm das auch erzählt. Nach, weiß ich nicht, ein Jahr oder zwei oder was. Und da hat er gesagt, wenn du mal flüchten willst, ich nehme dich mit den ganzen Kindern. Der wusste aber, dass er nicht lange lebt. Er hatte eine böse Krankheit.
Dazu muss man aber auch sagen, du hast diesen Mann verloren. Du hast vorher zwei Ehen gehabt, die nach einer Weile unglücklich waren. Du hast ein Kind verloren in der Zwischenzeit. Hast du dich da manchmal gefragt, wie soll ich das eigentlich alles aushalten?
Nein, überhaupt nicht. Nicht ein einziges Mal. Nein, man steht auf und macht weiter. Da war diese straffe Erziehung von meiner Mutter schon gut, ne? Also Contenance und hier nicht Kopf in Sand stecken, sondern raus, Sand abstreuen und wieder los.
Du hast weitergemacht und hast geschrieben, warst in der Chefredaktion von mehreren Magazinen und hast nachts Groschenromane geschrieben.
Ja, das war lustig. Ich musste abends irgendwas schreiben, wo ich auch mal selber drüber lachen konnte. Und da habe ich gedacht, ich schreibe doch mal Heftromane. Was übrigens schwer war.
Also das sind einfach so Groschen, so Liebesromane, erotische Romane.
Nein, erotisch nicht. Das sind Loro-Romane, die sind völlig sexfrei, die sind fremdenfrei, die sind ganz schwer zu schreiben. Man muss ganz viele Regeln einhalten. Man muss Fantasien entwickeln, die man im normalen Leben nicht hat. Die habe ich zum Beispiel heutzutage gar nicht mehr.
Das wollte ich dich fragen. Wo hast du diese Fantasien hergenommen?
Die haben sich vermehrt in meinem Kopf. Das geht beim Bügeln, beim Autofahren, habe ich mir diese Geschichten ausgedacht. Und dann habe ich die in drei Sitzungen immer geschrieben. Nachts. Die mussten wir fehlerfrei abliefern. Zahlten sehr wenig. Aber ich hatte meinen Spaß.
Unter dem Pseudonym Violetta von Born.
Van Born.
Entschuldigung.
Wenn von, da hätten sie ja Ärger gekriegt, ne?
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Monika Fuchs zum Kochen an den Nordpol.
Da warst du schon als Köchin bekannt, da reden wir gleich noch drüber. Die ersten Schritte hast du gemacht im Profikochen als Kellnerin. Angeregt durch den Duft von Scampis, du hast das schon erzählt, hast du gesagt, so, ich will was anders machen, ich will raus aus dem Büro, ich will kochen. Und hast dann beschlossen, mit deiner Catering-Firma Fernsehstudios zu bekochen. Warum die?
Es fing also an, dass ich die Frau auf der Straße traf, die aus diesem Foodtruck heraus, mit der bin ich ja dann 6 Jahre durch die Gegend getingelt. Und das war irrsinnig, das war ein Zigeunerleben, das war also wunderbar, das war herrlich. Und dann kam plötzlich eine Anfrage von einer Talkshow, die sich in einem Studio abspielte. Und meine Lehrerin mochte nicht gerne frontal mit Menschen zusammen, die brauchte diesen Wagen zwischen sich. Und dann hat sie dann gesagt, du bist jetzt so weit und mach du das doch. Und da habe ich noch nicht geahnt, was das für ein Riesenjob wird, den habe ich dann 16 Jahre gemacht.
Du hast für Beckmann gekocht?
Ja. Also ich habe für alle möglichen gekocht, aber regelmäßig 16 Jahre lang für Beckmann. Und das war natürlich in einem Studio.
Ist das eine Zeit, auf die du gerne zurückblickst?
Ja, meine Lieblingszeit. Also außer meinen Auslandserfahrungen und Jahren und so. Ne, das war natürlich meine allergrößten Lieblingsjahre. Aber diese Catering-Jahre in der Filmindustrie, da fühle ich mich so zu Hause. Also wenn ich heutzutage irgendwo hin muss, weil jetzt irgendwie was, eine Aufnahme gemacht wird von mir, irgendwas. Ich muss in irgendein Studio oder so. Allein der Geruch, das ist dieses Gummi, auf dem Fußboden, wo die ganzen Sachen drunter liegen, die ganzen Leitungen. Das sind die Kameras an der Decke, das sind die Beleuchtung, die geben auch einen Geruch ab. Alles, alles ist mir so bekannt. Ich fühle mich da so zu Hause. Könnte jeden Beleuchter umarmen, jeden Techniker, weil ich auch genau weiß, was die machen. Bin ich zu Hause.
Mit 84, da hattest du diese 16 Jahre ja auch schon hinter dir, hast du gesagt, ich will mal zum Nordpol und möchte unbedingt da kochen. Warum hast du dir den Nordpol da ausgesucht?
Ich stand eines Tages vor einem Mikrofon und sollte ganz schnell 3 Wünsche äußern. Und dann habe ich gedacht, ich möchte gerne ein Buch schreiben, habe ich ja gemacht. Ich möchte gerne ein Restaurant im Wohnzimmer. Hatte ich noch nicht, aber da ist der Gedanke entstanden, ist mir so in den Kopf gekommen. Mache ich ja jetzt. Und ich würde so gerne mal am Nordpol für die Wissenschaftler kochen, weil ich nie friere. Ich habe immer keine Socken an, ich friere nicht. Und da habe ich immer gedacht, Nordpol, da möchte ich mal hin. Die Taschen gefüllt mit Knoblauch und Chili und habe nicht geahnt, dass alle diese 3 Wünsche total in Erfüllung gehen.
Dann machen wir jetzt erstmal den Wunsch und nachher den 3. Wunsch mit den Wohnzimmer-Tinders. Machen wir mal diesen Wunsch noch. Kochen am Nordpol. Du hast es natürlich geschafft, wie du so vieles geschafft hast, was du dir in den Kopf gesetzt hast. Und hast Kartoffelsuppe draußen am offenen Feuer für Forscherinnen gekocht.
Also es hat ein süddeutscher Sender, hat das in Auftrag gegeben. Und dann bin ich mit der Filmfirma dahin gefahren und die hatten gesagt, bitte koch was Badisches. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich Badisches kochen, was ist machbar? Ich sollte ja bei Eis und Schnee und Kälte und draußen, es ist sehr kalt. Und ich hatte eine so dicke Jacke an, da musste man mich reinzwängen. 2 Männer mussten mich da reinstopfen. Und wir haben das aber gekocht über einem offenen Feuer. Und das war wahnsinnig gelungen, diese Reise.
Und würdest du sagen, tatsächlich a dream come true? Also es war wirklich dieser Traum, den du dir so vorgestellt hast?
Ja, also auch dieses Eis ist ja rosa, ne? Du stehst dann vor so einer Eiswand, es knackt und kracht und splittert ab und bewegt sich und es ist von der Grundtönung her mattes Rosa, hätte ich nie gedacht.
Ich habe mir das immer blau und weiß vorgestellt. Nee. Du hast Samen kennengelernt, hast mit denen auch gekocht und hast ja vorhin auch schon gesagt, Mensch, ich probiere einfach so gern alles, was man mir vorsetzt, wenn es nicht eine Qualle ist. Ich habe mir so gedacht beim Zugucken, bei Speck im Café würde bei mir jetzt die Liebe aufhören.
Das ist gut.
Speck im Café.
Ja, das ist gar nicht schlecht. Und es ist ja Rentierspeck auch, das schmeckt auch anders. Und Rentierfleisch schmeckt göttlich.
Rentierfleisch kann ich mir vorstellen, aber Speck im Café.
Es muss nicht sein, aber bei der Kälte, da kommt das anders an in deinem System.
Jetzt hast du ja schon von den vielen Ländern auch erzählt, in denen du Monate und Jahre deines Lebens auch verbracht hast. Und hast so viele innerlich, so viele Geschmäcker dir ja mitgebracht, aber eigentlich erst Jahre später angefangen, bestimmte Dinge aus Indien, aus den Philippinen und so weiter nachzukochen. Wie erinnerst du dich denn? Oder hast du dir da Rezepte dann aus dem Internet geholt?
Nein. Ich habe den großen Vorteil, dass ich in diesen ganzen Ländern war und dass mein Mann in der Gastronomie gearbeitet hat. Er hat auch immer alles erklärt. Guck mal, dieses ist jetzt so, der Inder isst zu allem Koriander. Er hat mir immer alles so erklärt. Ich habe überhaupt kein Kochen gelernt, gar nicht, nur über Geschmäcker. Und ich weiß, wie das Original schmeckt. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, arabisch koche oder so, ich weiß, wie es im Original schmecken muss.
Und du probierst dann so lange, bis du da hingekommen bist?
Und das habe ich mir mühsam selber beibringen müssen. Und da habe ich auch sehr häufig mal irgendjemanden angerufen, wo ich wusste, der hat jetzt Erfahrungen im Italienischen oder im Arabischen oder im Persischen. Oh, die Perser kochen ja göttlich. Da rufe ich auch gleich in der Botschaft an oder so. Da kenne ich nichts. Ne?
Da rufst du in der Botschaft an und sagst, wie kocht man Couscous?
Ich mein Beruf ist Kochen und ich muss jetzt mit dem und dem umgehen. Couscous ist ja noch easy, ne? Aber mit dem und dem Gewürz umgehen. Und haben Sie da irgendjemanden, der kochaffin ist, mit dem ich mal kurz reden könnte? Und die sind immer glücklich.
Ich glaube, wen du auch glücklich machst, ist inzwischen einmal im Monat, früher war es wöchentlich, dass du Wohnzimmerdinners ins Leben gerufen hast. Du hast ja gerade schon gesagt, bei den 3 Wünschen. Das heißt, Wildfremde kommen an einem Tisch zusammen, die von dir bekocht werden. Das stelle ich mir irrsinnig anstrengend vor, für über 20 Menschen einmal im Monat kochen zu müssen. Du bist ja nun nicht in einem Restaurant früher gewesen.
Meine Vorstellung war lange Tische, alt und jung zusammen, weil ich glaube an die Kraft guten Essens. Ich weiß aus Erfahrung aus vielen, vielen Ländern, da wo Menschen sich auch nicht kennen, unterschiedliche Bildungsgruppen, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche, was weiß ich, setzt die alle zusammen an einen Tisch, gibt denen gutes Essen, die vertragen sich alle. Und das in diesem Hamburg, ne? Wo hier Contenance, meine Mutter würde sich freuen, und Distanziertheit und so en vogue ist, ne? Es funktioniert so wunderbar. Ich mache das jetzt weit über zehn Jahre und ich bin ausgebucht. Der Jüngste ist vielleicht, sagen wir mal, 20, 22 und der Älteste ist bis hin zu meinem Alter, falls er noch kriechen kann. Und die können alle miteinander.
Bis hin zu deinem Alter heißt also, bis 88 kommen die Leute zu dir. Jemand hat mal gesagt, das ist das heißeste Restaurant Hamburgs. Wir sitzen jetzt gerade im Moment in einer Küche, aber nebendran ist eben dieser große Tisch, an dem du dann alle bewirtest. Gibt es so ein Essen, das auf jeden Fall alle Herzen erobert schon hat?
Das ist jedes Essen. Bitte nicht früher kommen. Ich mache wirklich erst um 18 Uhr. Bis zur letzten Sekunde wird heftig hier gearbeitet.
Fluchst du da manchmal dabei?
Ja, das Wort mit SCH kommt sehr oft vor. Das Wort, was mit KA anfängt, ist hier verboten im Haus. Ich stehe dann da, bin völlig fertig, mir tun alle Knochen weh, mir tut es von oben bis unten weh, weil ich ja zu viel gearbeitet habe. Und dann sage ich, warum tue ich das eigentlich? Kinder, ich glaube, das ist das letzte Mal. Ich glaube, warum tue ich mir das eigentlich an? So, und dann 5 Stunden später ist das Essen gelaufen. Ich bin glückselig, ich bin so euphorisch. Ich finde die nächsten 2-3 Stunden nicht in den Schlaf. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich wie verrückt. Ich werde beschenkt von oben bis unten mit kleinen Geschenken und Blumen und was weiß ich. Ich werde geküsst, umarmt. Wir verabschieden uns mit Tränen in den Augen. Ich bin so glücklich und ich weiß ganz genau, ich mache weiter, bis ich umfalle.
Bayern 2, 1:1 der Talk mit der 88-jährigen Köchin und Weltreisenden Monika Fuchs. Was hätte dir geholfen für dein Leben, hättest du es mit 20 schon gewusst?
Ja, das ist jetzt aber was Skurriles, was mir da ohne groß nachzudenken einfällt. Weil ich es an meinen Kindern sehe, die leben ja jetzt alle so in den mittleren Jahren. Ne? Die haben jetzt kleine Kinder oder etwas größer gewordene Kinder. Und das sind einige Jahre, wo Geld knapp ist. Weil die Kinder plötzlich mehr kosten, weil die Gehälter nicht so steigen, wo man einfach kein Geld hat. Und in diesen Jahren habe ich mir so unendlich viele Sorgen um Geld gemacht, das glaubt er nicht. Wenn ich gewusst hätte, dass ich weder pleite gehe, noch mich verschulde, mir nicht ein einziges Mal in meinem Leben je was leihen muss. Ich habe immer alles hingekriegt, niemanden was schulde, von nichts und niemanden Angst haben muss. Alles hingekriegt habe, dann hätte ich mir diese mittleren Jahre, wo ich so angstbebend, zitternd, trockenen Mund, konnte nicht reden, zur Bank gekrochen bin und habe gesagt, können Sie mir vielleicht schon mal, und weißt du, so mich erniedrigt habe vor denen. Da habe ich zu viele Nächte mit zugebracht, Sorgen zu haben.
Würdest du sagen, diese Sorgen kann man sich auch sparen, weil irgendwie geht es ja immer weiter?
Das weiß man nicht. Nein, in den Jahren hat man einfach nur ganz bissige Angst. Oh Gott, wenn ich die Miete nächsten Monat nicht schaffe.
Die FAZ hat mal über dich getitelt, die Königin der Neuanfänge. Findest du, das trifft's?
Ja, das trifft's schon. Also Königin ist Quatsch mit Soße, aber das stimmt auch. Ich erfinde mich ja immer neu. Wenn es denn, ja, dann fange ich immer was ganz Neues an und ich habe jetzt wieder ein neues Projekt, Oma Liebe.
Erzähl davon.
Das ist ein Mann und ich, also Boris Rogosch, das ist ein Food Talker, heißt er in Hamburg, macht Podcast. Und ich zusammen, wir haben einen Verein gegründet, ja, so kann man sagen, jetzt vor 1,5 Jahren. Das sind Omas und wir bewahren alte Rezepte mit ihnen zusammen, die sie kochen. Wir sind an verschiedenen Locations, wir treten richtig auf. Wir sind muntere Frauen. Wir machen die große Erfahrung, dass wir in diesem hohen Alter, ich bin allerdings die Älteste, aber es gibt einige über 80, dass wir auch noch ganz enge Freundschaften schließen und nicht immer nur, wie man so sagt, aus der Kindheit dienen, ne, bleiben einem. Nee, wir sind eine ganz tolle Gruppe von älteren Frauen, Oma-Liebe, die sich richtig gerne mögen und sich auch gegenseitig helfen. Alle von uns Omas haben Schicksal schon hinter sich. Meistens haben sie ihre Schicksale schon überwunden, sind schon wieder ein bisschen zur Ruhe gekommen. Wir brauchen uns alle und wir sind eine feste Gruppe und wir machen Furore. Wir kochen hauptsächlich für obdachlose Frauen, aber wir kochen auch für den Lions Club oder für Schulen oder für Altersheime. Wir sind lustig. Alle trinken gerne einen. Alle sind gut miteinander. Obwohl sie alle ältere Frauen sind, alle ihre eigene individuelle Macke haben, aber jeder ist tolerant mit der anderen. Und wir können uns wunderbar trösten, gegenseitig.
Stichwort Oma. Du bist auch Oma von 9 Enkelinnen und Enkeln. Mhm. Sitzen manchmal alle deine 4 Kinder, deine 9 Enkelinnen und es gibt inzwischen auch einen Urenkel, alle zusammen an einem Tisch?
Oh ja, natürlich. Also es gibt ja viele Familienfeiern, ne? Es gibt ja wahnsinnig viele Geburtstage. Es ist eine sehr enge Familie. Wir sind also sehr, sehr viel zusammen. Und darum ist es auch gut, dass es meistens bei mir, weil ich ja diese Tische für mein Event stehen habe.
Also ist Platz genug in deiner schönen Hamburger Altbauwohnung, in der wir gerade sitzen?
Also ein Wohnzimmer habe ich ja nicht mehr, brauchte ich auch nicht mehr. Mein Mann war ja bettlägerig und lag jahrelang im Bett. Wozu brauchte ich ein Wohnzimmer? Wir haben in seinem 2-Zimmer, hat er so, Gemach gelebt, wenn du so willst, sehr gemütlich. Ne? Und Wohnzimmer habe ich einfach ausgeräumt und habe da einen Esstisch reingestellt.
Das ist ja klar, dass der Esstisch irgendwo auch die Mitte deiner Wohnung sein muss eigentlich. Und du hast in deiner Küche mit den zitronengelben Wänden ganz, ganz viele kleine Polaroids hängen. Von all diesen vielen Wohnzimmer-Dinners.
Das ist nur die Hälfte.
Es ist schon viel los in deiner Wohnung hier. Gibt es eigentlich einen Küchengeruch, den du am liebsten hast?
Oh, da habe ich jetzt überhaupt noch nie drüber nachgedacht. Ja, da gibt es viele. Also Knoblauch, das liebe ich ja. Aber ich mache auch gern, wenn der Braten so riecht. Nein, wenn gut gekocht wird, dann riecht es einfach gut. Und ich mache das gern.
Es gibt ja viele Menschen, die sagen, oh, schnell lüften und den Küchengeruch raus. Aber es ist so schade, ne?
Nein, das ist doch herrlich. Das ist doch ein Duft. Das sind keine Küchengerüche, das ist ein Duft.
Wir konnten in dieser Stunde jetzt nicht dein komplettes Leben besprechen. Es gäbe noch so viel mehr. Aber wer das nachlesen möchte, deine Biografie heißt »Den Faden halten«. Jetzt vorausgesetzt, du hast beim Titel mitreden dürfen. Was bedeutet der?
Der Titel stammt von mir. Den hat nicht der Verlag sich ausgedacht. Damit meine ich habe mein Leben durch, so, es ging ja auf und ab und auf und ab und schlimm und dann wieder gut und so weiter und so weiter. Ich habe nie den richtigen Faden verloren. Es gibt ja auch Leben, wo die Menschen den Faden verlieren. Ne? Und den habe ich nie losgelassen. Den hatte ich immer in einer Hand noch. Am Zipfel hatte ich ihn immer noch. Ich habe ihn nie losgelassen.
Bei all den Auf und Abs, die dein Leben dir geboten hat, in diesen 88 Jahren und du hast deinen Kindern versprochen, du wirst 100.
Naja, das Gute ist ja, wenn ich dann jüngst gestorben bin und die goldene Leiter nach oben geklettert bin, weißt du, mit so kleinen persischen Schüchen mit einer Glocke vorne dran, dann bin ich ja tot, ne? Dann können die ja gar nichts mehr machen. Die können ja nicht zu mir sagen, Mama, du hast gelogen und man darf nicht lügen. Insofern, lass mich doch versprechen.
Dann hoffen wir, glaube ich, alle, dass du dein Versprechen einhältst. Monika Fuchs, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich bedanke mich für die vielen Sächelchen, die hier noch eigentlich zu uns sagen, bitte iss uns noch auf. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit.
Ich danke dir auch.
Und alle, die deine Rezepte kennenlernen wollen, denen sei der YouTube-Kanal Monika Fuchs kocht empfohlen und in unseren ARD-Sounds. Da finden Sie nicht nur unsere 1:1-Gespräche, sondern noch viel, viel mehr, was mit Kochen oder dem Alter oder dem Fernweh oder wie hier allem drei zu tun hat. Alles Themen, die heute eine Rolle gespielt haben.
Und im August kommt das Kochbuch von der Oma-Liebe raus.